Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang in Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Ich freue mich riesig, Kathi, dass wir jetzt gemeinsam in unser Gespräch eintauchen können. Herzlich willkommen. Toll, dass du Zeit hast.
Ja, hallo Ann-Sophie. Ich freue mich auch wie verrückt, dass wir hier ein zweites Mal tatsächlich ja schon gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Und ja, machen das heute in Kooperation. Das heißt, ihr werdet das einmal hören bei Ann-Sophies wundervollen Podcast. Sag gern selber.
Ja, ganz genau. Ihr hört es einmal bei mir, Weisheit trifft Wissenschaft. Und auch bei dir, Kathi, in deinem Podcast.
Ja, stell den bei doch auch Om meets Alltag, Yoga jenseits der Klischees.
Und ja, wir konnten uns gar nicht so richtig entscheiden, weil wir beide, glaube ich, da auf so vielen Ebenen ähnlich denken, ähnliche Dinge bewegen möchten. Und Also ich bin voller Vorfreude, dass wir diese Synergien und einfach ja auch die Wertschätzung diesem Austausch gegenüber mitbringen.
Mhm. Ja. Ja, das ist so. Und wir haben uns heute ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich, rausgesucht. Wir wollen über Trauma und Yoga oder Yoga und Trauma sprechen, weil das, glaube ich, gerade ein sehr, sehr, schon eine Weile auch, wirklich auch ein sehr, sehr großes Thema ist in der Yoga-Welt. Und wir finden, da gibt's eine Menge dazu zu sagen, sowohl wieder auch in wundervoller Beleuchtung so des Backgrounds mit wissenschaftlichen Infos dazu oder Stand der Dinge bis hin zu ganz, ganz praktischen Alltagsbezügen oder dem, was so relevant ist, wirklich ganz, ganz praktisch auf der Yogamatte und im Alltag oder auch im Unterrichten. Also genau, wir freuen uns, wenn du Lust hast zuzuhören. Und ja, wie starten wir nochmal? Gleich mit einer Definition vielleicht, oder? Wäre schon gut, das nochmal zu machen, einmal vorab.
Ja, absolut. Was ich vielleicht noch sagen möchte, Kathi, das ist ja eigentlich so spannend, weil uns das Thema ja auch überhaupt zusammengeführt hat. Ne, das war ja, wir beide unterrichten jedes Jahr auf dem Yoga See und Sound Festival. Und ich hatte eine traumasensible Yoga-Einheit, du warst da, wir sind ins Gespräch gekommen und seitdem. Ja. Auch wenn es erst der zweite Podcast ist, habe ich das Gefühl, da sind schon so viele andere tolle Gespräche entstanden. Man muss ja nicht immer gleich das Mikrofon mitlaufen lassen.
Das stimmt.
Aber eigentlich ist das ja so ein bisschen das Herzstück, wie wir uns kennengelernt haben. Umso schöner jetzt dieses Thema nochmal aufzugreifen.
Das stimmt.
Und wie du es ja auch gesagt hast, das Thema Trauma im Moment ist gefühlt, also für mich zumindest gefühlt, in aller Munde. Wir haben ja eben auch schon ein bisschen vor unserer Aufzeichnung gesprochen. Ich finde fast schon zu viel, also der Begriff wird für mich fast schon inflationär benutzt und darüber ja auch auf einer gewissen Ebene etwas, was die Tiefgründigkeit und auch die, ich sag jetzt mal, gesundheitlich und medizinische Gewichtigkeit ein Stück weit auch entwerten kann. Ja, wenn alles, was irgendwie ein bisschen schwierig war, gleich traumatisch oder traumatisierend war, was bleibt dann noch übrig? Also die Frage, was ist eigentlich Trauma, wie definieren wir das, ist, glaube ich, super, super wichtig. Jetzt für unser Gespräch, aber ich finde auch als Sensibilisierung, wie benutze ich denn überhaupt diesen Begriff? Wann ist er angemessen und wann hat es aber tatsächlich auch nicht mehr wirklich was mit Trauma zu tun?
Ja, ja, ist richtig. Ich glaube, man muss das auch immer unterscheiden, ob man jetzt einen kleinen Moment hat oder einen kleinen Auslöser, wo man sich gestresst fühlt oder man ist in einer längerfristigen Belastung, aber das ist nicht alles gleich Trauma, was man wirklich, ja, wie du sagst, ne, was wirklich fast umgangssprachlich irgendwie so mit im Wortschatz drin ist, dann ist das gleich ein Trauma, wenn man irgendwie, was weiß ich, mal, wenn es mal zu kalt war, wenn man draußen saß oder so, sage ich jetzt mal so plump. Und ja, genau, das finde ich ganz wichtig, auch das nochmal wirklich auch zu sehen, was Trauma wirklich bedeutet, nämlich dass in dem Moment, also wir haben verschiedene Ebenen auch von Trauma, aber ich denke immer im Yoga-Kontext, von dem wir am meisten sprechen, sind ja wirklich emotionale Traumata. Und das bedeutet wirklich, dass in dem Moment, wo wir etwas erleben, das uns so überfordert, dass wir das einfach nicht verarbeiten können und dass das deswegen uns in den Modus bringt von, also unterschiedlich auch je nachdem, wie es sich zeigt, dann, dass das wirklich einen ganz hohen Leidensdruck auch im Alltag bedeutet, dass man Trigger hat, wo man in Panik kommt oder in den Freeze. Und das ist wirklich für die Lebensqualität und auch die gefühlte, nicht nur die gefühlte, auch die innere, ist ja die innere Sicherheit, ein unglaublicher, ja, unglaubliche Einschränkung und mit einem wirklich langen Leidensweg für viele, die in unterschiedlichster Art und Weise da was mittragen.
Ja, genau. Sehe ich ganz genau so. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ich finde auch die Sicht sozusagen aus dem autonomen Nervensystem heraus ganz spannend, zu sagen, bis zu einem gewissen Punkt ist die Aktivierung im Nervensystem unter Stress, leichtem, starkem Stress, zu Beginn identisch mit der im Nervensystem stattfindenden Aktivierung bei Trauma. Und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo aus einem starken, stärksten, maximal wahrgenommenen Stress ein Punkt kommt, den kann man unterschiedlich benennen. Ich benenne ihn jetzt einfach mal als den Punkt der Überwältigung. Und das spricht genau das an, was du gerade gesagt hast, dieses Emotionale. Also subjektiv für mich völlig losgelöst von dem, was gerade im Außen passiert. Aber für mich eine Empfindung, eine Einschätzung. Ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, mit meinen momentanen Ressourcen diese Situation zu handeln. Ich bin überfordert, ich bin überwältigt, ich bin absolut ausgeliefert, hilflos, machtlos, tot, Todesangst. Ja,
ja.
Das ist so das Kaliber an Empfindung, was es braucht, damit der Körper dann, und das ist der Unterschied zwischen der normalen Stresskaskade, die uns ja auch in eine starke Aktivierung mit Panik, mit Angst, mit maximaler auch Aktivität im Körper führen kann. Das ist der Punkt der Überwältigung, wo unser Körper quasi den Joker zieht und aus einem Umstand, einer Situation, in der wir eigentlich keinerlei Ressourcen mehr nutzen können, doch noch einen Weg findet, weiterzuleben und damit klarzukommen. Und dann kommt genau das, was du gerade schon gesagt hast, Kathi, dann kommen eben genau unsere Joker-Karten, wie der Freeze, wie die zum Beispiel auch Dissoziation. Ja, also das, ich bin da und aber irgendwie doch nicht da. Der Körper findet noch in der Situation statt, aber psychoemotional habe ich ausgecheckt. Das sind alles wahnsinnig intelligente Coping-Strategien unseres Körpers, die aber nur dann gezündet werden, wenn wir wirklich in dieser obersten Aktivierung der Aussichtslosigkeit, wenn wir uns dort erlebt haben. Und etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, und dann schließe ich diese Definition auch ab, lange Zeit hat man immer noch auch die äußeren Umstände als Marker genommen, wie stark ein Trauma ist. Und das ist immer noch in vielen Köpfen vertreten. Da gab es die Small T's, kleines Trauma, und die Big T's, großes Trauma. Zum Beispiel Krieg oder irgendwelche Naturkatastrophen oder was auch immer. Das waren die Big T's. Und mittlerweile weiß man, natürlich gibt es wahnsinnige äußere Stressfaktoren, aber das heißt noch lange nicht, dass alle Menschen, die das erlebt haben, im gleichen Maße traumatisiert sind. Einige haben einfach einen super starken Stress erlebt und andere sind dann traumatisiert. Also das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir das, was im Außen passiert, vollkommen lösen von der eigenen subjektiv wahrgenommenen Empfindung. War das jetzt gerade überwältigend oder bin ich mit meinen Ressourcen noch zurechtgekommen? Das wäre jetzt mal so eine kleine Definition, was ist Trauma und was ist einfach starker Stress.
Ja.
Und starker Stress ist auch heavy und wirkt natürlich auch im Körper nach. Aber wir haben ganz andere Ressourcen, als wenn wir in den Freeze oder in eine Dissoziation gehen, wie mit Trauma.
Ja, absolut. Da hast du zwei auch nochmal so ganz schöne Sachen gesagt. Einmal, dass es auch einen Sinn hat natürlich, ne? Das liebe ich immer an so Sachen, auch an all den Themen, dass man sagt, okay, es ist eigentlich erstmal auch ganz positiv von unserem System gemeint, es will uns eigentlich beschützen. Auch wenn wir das mit Sicherheit in diesem Moment nicht unbedingt so erfahren, aber es ist eigentlich wirklich ein absoluter letzter Überlebensmodus sozusagen für unser Gesamtsystem, der da in Aktion tritt oder alarmiert wird. Und ich finde das immer schön, dass man das einmal auf dem Schirm hat. Und zum anderen finde ich auch schön, dass du gesagt hast, das ist ja wirklich verrückt. Also es, das sind, wenn man zwei Menschen nimmt, die das Gleiche erleben, es ist wirklich immer die inneren Ressourcen und auch das innere Erleben oder die eigene Fähigkeit auch eben, manchmal auch Erfahrung, finde ich, die einen da durchträgt, dass man in der Lage ist, mit einer Situation umzugehen oder eben diese starke Überforderung einfach auch erlebt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Punkt, der eine schöne Brücke macht, finde ich, zu unserem so geschätzten Yoga-Praxis, weil das ist eine ganz spannende Frage. Also zum einen finde ich auch jetzt so im Gespräch auch nochmal so ganz deutlich, also auch da docken wir jetzt in zweierlei Hinsicht so an. Zum einen ist Yoga, wenn man, ich finde das immer so ganz irgendwie cool zu sagen, im Sinne wie so ein kleines Breitband für die Resilienz oder die Ressourcen auch. Also es schafft uns auf vielen Ebenen eine, ja, vielleicht ein Vertrauen, auch eine Sicherheit mit uns selbst, um vielleicht auch ein bisschen gestärkter zu sein, falls mal wir in so eine überfordernde Situation kommen. Da würde ich Yoga tatsächlich auch sehen. Also sozusagen mehr im präventiven Traumapräventionsbereich, ja, wenn man unbedingt das so ausdrücken möchte.
Ja, unbedingt. Also die Ressourcen werden ja unglaublich gestärkt. Absolut. Ja, ja, klar.
Ja, das ist schön. Und die andere natürlich, denke ich, wo wir heute noch mal mehr hin wollten, ist natürlich auch, was es für einen unschätzbaren Wert hat oder ein unglaubliches Potenzial für Trauma oder vor allem wirklich auch in Traumaverarbeitung, Traumaauflösung, einfach die, den Körper in die Praxis mit einbeziehen, weil das ist auch so wunderbar. Also die alten Yogis haben das nicht so benannt, aber genauso gearbeitet. Und ja, also gerade auch wirklich die ganze Hatha-Yoga-Tradition und auch, also natürlich wissen wir das heute auch aus ganz vielen wissenschaftlichen Studien und Erkenntnissen, wie stark wirklich der Körper an diesem Ganzen beteiligt ist. Also dass man das nicht versucht, auf einer intellektuellen Ebene aufzulösen, sondern wirklich unser Körper ist ja der Ort, wo all das gespeichert ist. Und das ist eben diese Wahnsinnschance, wie ich immer finde, in, sowohl bei Stresserfahrung oder ja, also kleiner, weniger Stress oder Belastung, aber natürlich auch im Traumakontext, wo ja wirklich auch erwiesen ist, dass wenn bei schlimmen Traumatisierungen, wenn die Menschen, wenn man in den Spiegel guckt, erkennt man sich selbst nicht. Also so weit kann man sozusagen weg sein, wirklich von sich selber. Und diesem, ich spüre mich, ich fühle mich. Und das ist eben, also dafür ist Yoga einfach auch wunderbar, auf allen Ebenen da anzusetzen und den Körper eben mit reinzuholen. Und da bin ich mir sicher, dass du da eine Menge dazu zu sagen hast, Ann-Sophie.
Also klar, ich finde unsere Yoga-Praxis, ganz egal wie sie aussieht, ob sie vielleicht eher einen Asana-Fokus hat, wo ja genau auch Körperwahrnehmung wieder stattfinden darf, in einem sicheren Rahmen stattfinden darf. Dieses Thema, ja, Sicherheit, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, sollten wir gleich auch nochmal etwas näher anschauen. Aber auch eine Achtsamkeitspraxis, ob das in Bezug auf Atemübungen ist oder meinetwegen ein bewusstes Spazierengehen oder ein achtsames Essen oder was auch immer. Also ich erlebe auch die Art und Weise, wie ich den Begriff Yoga nutze, sehr breit. Das ist nicht nur Matte ausrollen, Sonnengrüße machen, sondern wirklich Yoga breiter gedacht, gibt ja so viele Eintrittspforten. Und das, was mir gerade gekommen ist, als du erzählt hast, ist, ich erlebe das ganz häufig, weil zu mir ja auch viel die Leute in die Sprechstunde kommen. Also sprich, wir haben die Möglichkeit für ein Einzelsetting, was gerade in einem Traumakontext manchmal super wichtig ist und manchmal auch wahrscheinlich der richtige erste Schritt, nicht in einer großen Gruppe, sondern wirklich im Einzel, sich das Ganze gemeinsam anzuschauen, um diese Sicherheit zu ermöglichen. Und was ich da häufig sehe, ist, dass zum Beispiel andere therapeutische Verfahren wie Gesprächstherapie, wie Verhaltenstherapie schon stattgefunden haben, teilweise wiederholt und über Jahre. Und die Leute ein Stück weit immer wieder Ähnliches sagen, nämlich, das war wertvoll. ich habe so viel über mich verstanden, ich habe vielleicht auch beteiligten anderen Personen vergeben können, ich habe Akzeptanz und Verständnis aufbringen können und bin da echt weitergekommen und merke, dass wenn durch gewisse Umstände Trigger gesetzt werden, dass ich da stehe wie der Ochs vom Berg und kann nichts machen. Da hilft mir die Gesprächstherapie nicht, da hilft mir all die Arbeit der letzten Jahre, Jahrzehnte nichts. Ich habe das Gefühl, ich bin genau an dem gleichen Punkt. Können wir da was machen, Ann-Sophie? Und meine Antwort ist, ja, natürlich können wir da was machen. Nicht im Sinne eines Heilversprechens, sondern im Sinne von, wir beziehen jetzt eben auch den Körper und damit die Physiologie mit ein. Denn was häufig passiert ist, wenn wir uns in einem Gesprächssetting wiederfinden, dann haben wir häufig die Situation, dass wir völlig entrückt von der ursprünglichen Situation quasi in einer gewissen sicheren Distanz über bestimmte Dinge reden. Wir können das einordnen, wir können das interpretieren, wir können das vielleicht sogar auch neu interpretieren, aber wir sind eigentlich in Gehirnbereichen unterwegs, die wir als präfrontalen Kortex, dort, wo wir kognitiv denken können. Ja, da sind Gespräche möglich, da können wir abwägen, da können wir Altes mit Jetzigem vergleichen. Wunderbar. Das geht allerdings nur bis zu einem gewissen Grad der Aktivierung im Nervensystem. Denn auch unser Nervensystem hat natürlich immer, also unser Körper hat immer die höchste Priorität, dass wir überleben. Immer. Das ist sozusagen das tiefste innere biologische Programm. Und je mehr die Aktivierung reingeht, umso eher verschieben sich auch die Areale in unserem Gehirn, auf die wir noch bewusst Zugriff nehmen können. Das bedeutet, wenn der Stressreiz kommt, und meistens ist das dann ja nicht so ein bisschen Stress, sondern meinetwegen in der Fußgängerzone ein Mensch, der vorbeigeht, der einen Parfum aufgelegt hat, was dann vielleicht an einen Menschen, der mir körperliche Schmerzen und Leid zugefügt hat, erinnert, so schnell kann ich gar nicht denken, dann ist der Reiz, der Riechreiz schon oben angekommen. Die Erinnerung ist getriggert und mein Nervensystem ist gerade wieder in der maximalen Aktivierung. In dem Moment kann ich physiologisch nicht auf meine normalen kognitiven Fähigkeiten zurückgreifen. Das ist so nicht vorgesehen, sondern dann fährt der Körper in den völlig anderen Modus, in den Überlebensmodus, wo wir bis zu der Maximalvariante quasi nur noch Zugriff haben auf das, was wir Reptilienhirn nennen. Also Hirnstamm, irgendwelche tief programmierten emotionalen Muster und das war's. Da gehen meine 10 Jahre Gesprächstherapie in einer Zehntelsekunde gerade über den Jordan. Ja, da habe ich überhaupt keinen Zugriff. Und das ist so wichtig, dass wir jetzt, das war jetzt ein langer Bogen, aber dass wir anerkennen, es gibt für jede Modalität der Aktivierung gibt's verschiedene Ressourcen. Und das Kognitive habe ich nur zur Verfügung, solange ich einigermaßen, in Anführungszeichen, entspannt unterwegs bin. Sobald der Trigger kommt, kann ich darauf faktisch nicht mehr zugreifen. Und das ist keine Unfähigkeit, das ist keine schlechte Therapie, das ist einfach Biologie. Und das zu wissen, ist für mich allein schon mal eine Erleichterung, weil dann weiß ich, okay, welche Ressource greift denn noch in welchem Stadium? Und wenn wir in dieser hochaktivierten Phase unterwegs sind, wo ich irgendwo noch im Hirnstamm und irgendwelchen sozusagen primitiven Überlebensmustern unterwegs bin, dann braucht es Körper. Dann braucht es Erdung, dann braucht es Atmung. Das sind die Dinge, die dann noch wirken. Völlig egal, ob das jetzt in dem Moment mich ganz konkret an die Situation des traumatischen Erlebnisses erinnert oder nicht. Es geht dann ums Hier und Jetzt und im Körper sozusagen zu arbeiten und mit diesen Ressourcen unterwegs zu sein. Da kann Yoga unglaublich viel bieten. Aber auch da finde ich die Einteilung schön, weil wir unsere Yoga-Praxis zu verschiedenen Aktivierungsstufen ja nutzen können. Du hast sogar gesagt, wir können es vielleicht präventiv nutzen, ja, dass wir die Ressourcen stärken. Ja, mega. Ja, Selbstwahrnehmung fördern. Aber ich kann auch mit verschiedenen Techniken und am Schluss ist es ganz viel den Kontakt zum Boden spüren, vielleicht auch die Augen öffnen, um mich im Raum zu orientieren, vielleicht mit einem Widerstand, einem Kissen oder einem Gewicht auf dem Bauch wirklich zu spüren, dort atme ich gerade rein, So solche Basics sind bei einer starken Aktivierung das, was uns wieder in eine bessere Regulation führen kann. Da muss ich nicht auf jemanden einreden, da muss ich nicht sagen, erinnere dich an unsere letzte Session, wie du damals dann, ne, völlig irrelevant. Also zu sehen, wie kann ich in der entsprechenden Situation adäquate Übungen anbieten, finde ich einfach mega. Und da sehe ich über das Yoga zu jeder Aktivierungsstufe verschiedene Tools.
Ja, absolut. Das ist schön. Schön gesagt. Ja. Und auch nochmal zu verstehen, ne, dass das auch, also ich finde es so, es hat wirklich alles so seinen guten Platz. Also ich glaube auch, dass eine Verhaltenstherapie total wichtig ist, solange ich eben nicht auf diese Stufe komme, wo ich darauf nicht mehr zugreifen kann. Also, dass das alles so wunderbar auch Hand in Hand gehen kann. Aber ja, der Körper auf jeden Fall nicht eigentlich, also sag ich mal, das können wir Yoga-Therapeutinnen oder Yoginis können das so sagen, der Körper sollte einfach auf gar keinen Fall außen vor bleiben. Richtig. Vielleicht kennt das auch jeder so aus der Praxis, aus der eigenen Yoga-Praxis, ne? Wenn man wirklich anfängt zu arbeiten über immer auch Asana, Erdung, über den Atem wirklich in Öffnen kommt oder Loslassen, Meditation, das glaube ich, kennen wahrscheinlich die meisten, die da eingetaucht sind oder auch mit Yoga unterwegs sind, dass man auch mal Tränen hat oder Emotionen oder es kommt eine bestimmte Situation hoch, manchmal so ganz positive Erinnerungen oder so in so einem ganz bestimmten Zustand. Da kann man vielleicht gut verstehen auch, wie tiefgehend das arbeitet und wie sehr dieser Körperspeicher einfach auch eine Relevanz hat in der Praxis. Also ich finde das immer wieder auch nach weit über 20 Jahren Yoga-Praxis, finde ich das immer wieder aufs Neue so beeindruckend und bin also aus der Erfahrung heraus auch, also das bestätigt alles, was die Wissenschaft da hervorbringt. Ich bin so zutiefst überzeugt, dass wirklich unser Körper, man spürt es, all das hält, was also so viel an Situationen, Erlebnissen, an Emotionen, das ist alles da drin, das ist voll verrückt. Also ich bin da auch eher in großer Dankbarkeit, was der Körper überhaupt zu halten vermag. Und dann klar ist es irgendwie, dann sind es die Nackenverspannungen oder der untere Rücken tut weh. Das sind ja dann wirklich so die, sag ich mal, eher den meisten gut vertrauten Alltagsphänomene, die aber auch zeigen, also das ist eben wieder eher, sag ich mal, auf der Stress- oder vielleicht auch Belastungsebene weniger Trauma, die aber dieses nochmal so ganz, finde ich, deutlich machen, wie das wirklich funktioniert, dass unser Körper eben diese Anspannung einfach hält und man geht ins Lösen und es darf sich verändern, es kommt ins Fließen und ein Segen, wenn man auch da dran kommt oder ich sage das auch immer in der Praxis gern so an, wenn dein Körper wirklich auch bereit ist, das loszulassen, weil der ist immer so ein Stückchen unserem wirklichen intellektuellen Kontext voraus. Also der Körper ist einfach wirklich, der reagiert viel schneller, als wir es verstehen, in alle Richtungen, wie du auch gesagt hast. Und ich finde das einfach unglaublich schön. Ich habe auch wirklich eine sehr gute Freundin, die ist Traumatherapeutin auch seit vielen Jahren. Also die sagt auch immer, die ganze Psychotherapie sollte eigentlich neu gedacht werden, vielleicht sogar auch, dass der Körper wirklich auch anerkannt wird, in allen Therapieformen mit dazuzukommen, weil da eben so ein Wahnsinnspotenzial liegt und wirklich auch im Sinne eines Auflösen des Traumas und nicht nur eines Umgangs mit dem Trauma, was kostbar ist, also in keinster Weise gewertet. Das ist wunderbar, wenn wir traumatisiert sind oder es eine Traumatisierung gibt und wir sind in der Lage, damit so umzugehen, dass wir unseren Alltag gut bestreiten können und das nicht all unsere Energie bindet oder all unsere Ressourcen, damit dann eigentlich gerade so das, sag ich mal, ganz normale Überleben vielleicht funktioniert im Sinne von, ich mache mir was zu essen und ich kann einkaufen gehen oder sprech mal irgendwie mit Freunden oder sowas. Das ist ja dann manchmal schon die große Herausforderung, dass eben wieder auch mehr funktioniert, auch im Sinne von Ayurveda geht's ja auch immer ganz viel darum, das gefällt mir auch so gut, also dieses Weg zum glücklichen Leben ist ja nicht im Sinne von Gesundheit als Selbstzweck, sondern es geht eigentlich darum, immer wirklich ein Leben zu führen, was unseren Werten entspricht, würde man vielleicht so modern im Coaching-Kontext sagen, oder was wirklich sinnstiftend ist. Also, dass wir genügend Energie haben, das wirklich zu tun und zu verwirklichen, was uns so am Herzen liegt. Und ich glaube, das ist noch eine ganz andere Geschichte, als ich kann meinen Alltag managen, sondern da sprechen wir wirklich eher über eine Traumaheilung sozusagen oder ein wirkliches Loslassen können. Das ist auch wirklich das Potenzial, wo ich die Yoga-Praxis mit als ein riesiges, wichtiges Puzzlestück sehe und eben den Körper mit da hineinzunehmen. Genau, wie siehst du das auch?
Danke, Kathi. Ja, schön. Ja, auch wie du sagst, ne, unser Körper hat eine unglaubliche Intelligenz. Und was ich so genieße, ist so eine neue Vokabel. Das kommt jetzt auch eher aus dem englischsprachigen Raum, wo gar nicht mehr unterschieden wird in Body and Mind, sondern das wird tatsächlich auch zusammengeschrieben Body-Mind. Also einfach anzuerkennen, wir haben das Ganze auseinandergetrennt, aber an sich ist es verwoben. Und nicht, weil das eine das andere bedingt, sondern weil es immer wechselwirkt in beide Richtungen. Und unser Körper als ein Ort in seiner eigenen Intelligenz, der eben ja auch als Ressource unglaublich die Dinge halten kann. Und was ich so spannend finde, ich habe ja ganz am Anfang auch über die Dissoziation gesprochen. Das ist ja schlussendlich auch wieder der in dem Moment bestmögliche Weg, die höchste Intelligenzform zu sagen, in diesem Moment ist mein Körper und das Spüren meines Körpers nicht mehr aushaltbar. Das ist nicht mehr sozusagen mit meinen Ressourcen und mit dem Überleben vereinbar. Deshalb braucht es jetzt irgendeinen neuen Weg. Sprich, ich bin zwar noch, mein Körper lebt zwar noch, aber ich bin nicht mehr in dieser Lebendigkeit, in diesem Spüren können mit meinem eigenen Körper verbunden. Denn mein Körper ist in diesem Moment kein sicherer Ort mehr. Mhm. Und dann findet ja eigentlich, das klingt jetzt sehr intellektualisiert, das denken wir in dem Moment ja nicht, das macht der Körper aus sich heraus, ja. Aber wenn der eigene Körper nicht mehr als sicherer Ort wahrgenommen wird, weil es so überwältigend ist, der Schmerz, das Leid, die Not, dann sozusagen ist es möglich, nicht mehr zu spüren. Und darüber die bestmögliche Überlebenschance, ich spreche jetzt wieder sehr biologisch, mitzunehmen. Deshalb dieses Thema Sicherheit ist ja im traumasensiblen, traumainformierten Yoga-Kontext riesengroß, Safe Space sowieso. Aber was mich interessiert, wie du auch dazu stehst, zu sagen, ja, einen sicheren Rahmen zu bilden im Sinne von Kursraum, andere Kursmitglieder, wie richte ich das Ganze aus, welche Sprache nutze ich, wie bin ich auch als Kursleiterin unterwegs? Ja, da können wir gerne auch noch drüber sprechen. Aber was mich jetzt interessiert ist, wie kann denn Yoga dabei helfen, dass ich meinen Körper wieder als sicheren Raum wahrnehme, dass ich wieder meinen Körper bewohne, ihn wieder dass ich wieder verkörpert bin.
Ja.
Also auch ganz praktisch gesehen, wie kann uns denn die Yoga-Praxis bei solchen Dingen helfen?
Also erstmal braucht es diese Sicherheit, ne? Genau wie du gesagt hast, da würde ich mal starten. Also es ist wirklich so, das finde ich vielleicht auch in großer Schönheit somit die erstmal wichtigste Aufgabe vielleicht auch von uns Yoga-Lehrenden, dass wir das schaffen, eine größtmöglich sicheres Gefühl oder sicheren Raum, also klar, jeder erlebt es dann wieder selber, aber es gibt so ein paar Dinge, die ganz essentiell sind, auch um wirklich einen sicheren Raum anzubieten. Also ich wäre da wirklich auch ganz doll erstmal in so einer sattwischen Qualität, was so das Mindset angeht, kenne ich auch aus dem Ayurveda-Kontext, wo ich auch ja lange unterwegs war, da viele Ayurveda-Beratungen, das fand ich immer ganz spannend und ich finde es beim Yoga unterrichten ist es das Gleiche. Wenn wir das schaffen, dass wir für die Leute, die zu uns kommen in die Yoga-Praxis oder ins 1:1, dass wenn wir schaffen, dass wir einen sattwischen Raum aufmachen, dann ist das im Grunde eigentlich schon eine Heilungsqualität, ohne dass wir irgendwas machen. Also wenn wir einfach einen Raum aufmachen können und sattwisch ist ja wirklich so dieser, Yoga ist ja das Werkzeug in eine sattwische Qualität hinein, das meint, was bedeutet das? Also für alle, die nicht so doll da drin unterwegs sind, ist wirklich eine ganz friedvolle Qualität, so die feinste Form unseres Mind, der eben wirklich wenig wertet. Und es ist auch eine Heiterkeit da drin im Sinne eines wirklich Annehmens und auch sehr reflektiert Seins in so einer, ja, spiritueller gesagt, wirklich sowas ganz Lichtvolles, Klares, Sauberes auch, ohne zu werten, ohne so tausend Urteile da zu schleifen. Und das ist, glaube ich, auch schon das, wenn ein Mensch sozusagen zu uns zum Yoga kommt oder zu dir zum Yoga kommt, dass völlig klar ist, der Mensch ist wunderbar in dem Moment in deinem Auftrag als Yogalehrerin, als Yogalehrer. So wie dieser Mensch ist, so nimmst du ihn und nur so, also wenn, ich finde das so die Basis, wenn du einen Menschen so akzeptierst, wie er ist, dann kannst du mit demjenigen auch arbeiten, weil dann fühlt sich jemand verstanden und gesehen und gewertschätzt und alleine das macht schon ganz, ganz viel. Und das sollte auch, finde ich, immer so das alleroberste Agreement sein für eine Yogastunde oder auch gerade auch diese Gruppen, wenn mehrere Leute im Raum sind, dass ganz klar ist, es ist jeder hier einfach willkommen, genauso wie er ist. Also das alleine ist schon so ein wahnsinniges Werkzeug vielleicht auch wirklich das zu schaffen, dass man sich wohlfühlt oder auch sich öffnen kann. Ist natürlich schön, wenn die Gruppe da auch ein bisschen andockt, ne? Dass das nicht so, ich weiß nicht, das kennt glaube ich auch jeder. Man kann in Yoga raufkommen, da sitzen schon ein paar Leute und es ist irgendwie so ein ganz entspanntes Gespräch. Man kommt da neu rein oder die Leute sitzen, haben schon mal die Augen zu, sind so ein bisschen im Spüren nach innen. Ganz unterschiedlich, aber dass man so das auch förmlich, man spürt es in der Luft, wie ist hier die Atmosphäre oder ist es irgendwie so ganz streng und man hat das Gefühl so, oh Gott, Hilfe, passt meine Hose oder sowas in die Richtung, mal so ein bisschen plump gesagt. Genau, also das wirklich, dass wir das schaffen, diese sattliche Atmosphäre da einfach auch zu kreieren mit auch einem, ja, sauberen Raum, der warm ist genug, der auch oder belüftet, der auch die Möglichkeit bietet, dass auch da für alles gesorgt ist, dass möglichst man sich fallen lassen kann. Also das ist so, wir Yoga-Lernenden sind da in der großen Verantwortung, das erstmal auch herzustellen, was wir ja auch gerne immer so, auch im so Ausbildungskontext oder so gerne nennen, so den Raum zu halten. Das ist auch so ein Teil davon, diese Energie bereitzustellen. Wenn das nicht gelingt sozusagen, dann wird auch im Kleinen wie im Großen das nicht so möglich sein, ein Öffnen oder eine Heilarbeit einfach wirklich auch da stattfinden zu lassen, wirklich in die Tiefe zu kommen.
Ja, ja. Danke dir. So sehe ja. Ich das auch. Wenn das als Grundvoraussetzung der Rahmen, das Umfeld und dann natürlich auch die eigene Präsenz, wenn es eine Kleingruppe ist, natürlich auch ein Stück weit die weiteren Teilnehmenden in der Gruppe, das macht ja auch immer einen gemeinsamen Raum. Wenn ich da auch meinetwegen unbewusst nicht das Gefühl habe, wow, hier darf ich gerade ankommen, dann wird der Körper auch wieder aus seiner Intelligenz heraus da überhaupt nichts preisgeben.
Ja.
Warum sollte er? Die jetzige Variante, in der ich mich nicht spüre, ist ja zu jedem Zeitpunkt die für mich sicherste Variante. Mhm. Also ich muss immer mehr Sicherheit anbieten, als der Zustand, in dem sich mein Körper jetzt in diesem Moment befindet. Und dann können sich Dinge zeigen. Dann kann Heilung stattfinden. Und das ist natürlich auch bei jedem sehr unterschiedlich oder wird unterschiedlich wahrgenommen. Und ich habe gerade das Beispiel genannt mit jemand läuft vorbei und hat meinetwegen das gleiche Parfum oder das gleiche Aftershave oder irgendwie, ne, sowas, was überhaupt nicht kognitiv verarbeitet wird und gleich ist der Träger gesetzt. Auch wir in unserer Rolle als in dem Moment Kursleitende, wir sind natürlich immer auch Projektionsfläche. Das heißt, es kann auch gut sein, ich erlebe das ja im 1:1 häufig, das passt mein Therapeut, passt meine Therapeutin zu mir, das ist mit die wichtigste Frage.
Ja.
Wenn da irgendwelche Themen, weil ich die Person an jemanden erinnere, das kann positiv, das kann aber auch unangenehm belegt sein. Und wenn das unangenehm belegt ist, dann werde ich mit dieser Person nur bis zu einem gewissen Punkt in die Tiefe gehen können. Nicht, weil das böse Absicht irgendwie innewohnt oder weil die Person das nicht möchte, sondern einfach, weil es da non-kognitiv bestimmte Projektionen gibt, die nicht in dieses, ja, hier kann ich mich fallen lassen, hier möchte ich mich öffnen, hier kann ich das Vertrauen schöpfen für diese Art von Arbeit. Und da habe ich auch gelernt, das ist jetzt noch nicht ständig vorgekommen, aber ich rechne fest damit. Oder wenn es eben nicht ganz passt, ist das immer ein Stück weit auch meine Intention, ich nenne es jetzt mal Gebet, zu Beginn einer Begegnung oder kurz davor nehme ich mir immer einen Moment, wo ich mich innerlich nochmal so sammel und ausrichte und ein Stück weit auch sage, möge die Person oder möge die Personen, mögen die, die, denen ich helfen kann, mögen die zu mir finden und denen, die, denen ich nicht helfen kann, mögen die woanders die Menschen finden, die ihnen helfen können. Also auch dazu ja. wissen, es muss immer gar nicht unbedingt persönlich sein, aber gar manchmal nicht. Gibt es ja. einfach einen Match. Und da habe ich das schon erlebt, auch in Kleingruppen. Ich kann dir jetzt im Nachhinein nicht sagen, warum, aber wo sich wahnsinnige Dinge gezeigt haben. Also heilsame Prozesse. Und dann vermeintlich ähnliches Setting und die Gruppe völlig anders. Also da gibt es auch Ebenen, die eben gar nicht in dem Sinne bewusst beeinflussbar sind, sondern manchmal passt es einfach. Und dann die Gnade, dass es sozusagen sich dann öffnen darf und manchmal eben nicht. Und das ist auch in Ordnung. Und gleichzeitig ist natürlich, gibt es schon ganz klare Prinzipien, wie ich sowas aufbaue. Ja, du hast ja eben schon einige genannt. Und für mich zum Beispiel in der Anleitung, wenn es darum geht, auch meinen eigenen Körper wieder als sicheren Ort wahrzunehmen, auch wirklich mit Techniken zu nutzen, die zum Beispiel wie einen Körperscan, wie einen Yoga Nidra oder auch eine Endentspannung, gerne am Anfang auch mit geöffneten Augen, wenn das Augenschließen noch in dem Sinne nicht als sicher wahrgenommen wird, damit zu arbeiten, okay, ich mag vielleicht nicht in meinen Beckenboden hineinspüren, kann ich auch gar nicht, aber vielleicht gelingt es mir, der Reihe nach mal in die Finger reinzuspüren und sozusagen mit Körperpartien zu arbeiten, in den Asanas natürlich und in den Atemübungen genauso, aber ein Stück weit langsam den Körper als Ganzes wieder zu sensibilisieren und zu bewohnen und jetzt nicht gleich von Anfang an da irgendwie reinzupuschen, sondern das Sanfte ist für mich ein Kernaspekt auch der Sicherheit.
Ja.
Es gibt so viele Übungen, die ich machen kann und viele Leute, da bin ich gerade nochmal wieder abgebogen, aber das möchte ich gerne sagen, etwas, was ich auch recht scharf kritisiere. Ich habe den Eindruck, im Moment gibt es viele Techniken, die haben Wumms. Ja?
Ja.
Ich denke zum Beispiel auch an ein sehr intensiv durchgeführtes Breathwork, was ja auch unglaubliche Beliebtheit momentan erfährt. Ist ja jetzt nicht per se eine Yoga-Technik, aber auch Yoga kann sehr, sehr kraftvoll sein. Es geht gar nicht darum, in meinem Verständnis, mit irgendeinem forcierten Ansatz jetzt den Körper zu öffnen. Ja, es werden sich Dinge zeigen, ja, weil es, wenn wir mit dem Körper arbeiten, geht's gar nicht anders. Aber es kann gut sein, dann ist das irgendwie kathartisch, die Person ist aufs Neue überfordert und dann ist es das Paradebeispiel für Retraumatisierung.
Ja.
Vielleicht nicht durch einen ähnlichen äußeren Umstand, aber auch durch eine intensiv erlebte Körpertechnik, in der ich mich wieder vollkommen überfordert fühle.
Ja.
Also der Wert liegt nicht darin, ob sich was zeigt, sondern der Wert liegt darin, was mache ich, wenn sich was zeigt. Und deshalb bin ich eine leidenschaftliche Verfechterin des sanften Ansatzes. Weil sanft heißt überhaupt nicht, dass es nicht intensiv ist, aber sanft heißt, dass ich nicht über das Sicherheitsbedürfnis drüber bulldozer, sondern mit dem Ganzen wachse. Wow! Und dann zeigen sich manchmal sehr, sehr tiefe Dinge, aber eben nur in dem Rahmen, in dem dann das ganze Wesen auch bereit ist, damit Umgang zu finden. Und dann habe ich keine Retraumatisierung, sondern eigentlich einen tiefen Heilungsprozess mit unterstützt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das erlebst, ne? Diese forcierten Techniken, jetzt muss ich was zeigen, wir arbeiten jetzt hier mit dem Körper.
Genau.
Heieiei.
Ich finde das so schön, dass du das sagst. Ihr seht es nicht oder du siehst es nicht. Ich nicke hier auch die ganze Zeit wie verrückt, weil ich freue mich so, dass du das sagst. Also auch da ticken wir fachlich auf der gleichen Wellenlänge, weil ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dieses Sanfte ist das eigentlich Starke und Kraftvolle.
Ja.
Aber auch das ist so zeitgemäß, ne? Also zu sagen, ja, also man braucht da irgendwie einmal so super High-End-Breathwork und das muss einen riesen Knall geben oder sonst was für eine High-End-Erfahrung, so fast so sensationell muss es irgendwie sein und dann berichtet man das irgendwie danach. Ich finde das voll verrückt, weil das, was wir auch besprechen, also das ist wirklich kein Ding, was mit einem großen Knall passiert, auch wenn das irgendwie eben wirklich zeitgemäß ist, dass das schnell geht und man sich nicht so doll damit beschäftigen muss, weil so die Abkürzung, den Shortcut zu nehmen. Yoga und egal auch in welchem Kontext, aber eben auch ganz, ganz doll im Yoga- und Trauma-Kontext, ist immer dieses sanfte im Prozess sein und immer wieder auch reinzuspüren, hinzuspüren, was mag sich zeigen, was mag sozusagen an die Oberfläche kommen, um nochmal entweder einfach losgelassen zu werden oder manchmal auch vielleicht nochmal in einer Form gewürdigt oder angeschaut zu werden. Und ich finde es so, für mich ist es dieser sanfte Weg, gar nicht im Sinne einer sanften Praxis, aber eines immer wieder Begegnens im Rahmen von dem, was sicher ist, was sich wirklich auch gut anfühlt, was machbar ist. Und ich finde das so stark, immer wieder da reinzugehen. Also das ist wie immer, glaube ich, und auch im Yoga, meinen wir beide sind ewig jetzt dabei. Und wir wissen, was das bedeutet, auch so viele Jahre wirklich da auch anzudocken an die Praxis und wie immer nochmal es tiefer geht. Also ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre, wenn das mir geschenkt ist, sie erleben zu dürfen. Das ist irre, das hört nie auf, das geht immer tiefer. Und dieses Sanfte, das finde ich, also ich persönlich finde das mittlerweile auch gerade in dem, was so oft auch populär vielleicht ist, wirklich diesen ganz, ganz ehrlichen Weg auch in der Selbstbegegnung. Und da kommen eben auch Dinge hoch, die vielleicht irgendwie auch anspruchsvoll sind oder irgendwie nicht unbedingt die schönen Sachen, die man immer über sich selber gerne, man ist da nicht irgendwie in eine andere Dimension katapultiert und hat da irgendwie eine Erfahrung, sondern es ist so eine ganz ehrliche Arbeit und die auch Mut erfordert, ein Hinschauen wollen, ein sich damit auseinandersetzen wollen und für mich aber gleichzeitig auch der einzige Weg, wenn man sich mit sich selber beschäftigen möchte und so ein paar Sachen auch loslassen mag oder ja wirklich im Sinne auch immer eines Abschälens von dem, was so von außen da ist oder auch an Erfahrungen, die vielleicht einen eher bremsen, auch da wieder so dieses eigene Leben in dieser sinnstiftenden Qualität zu gehen. Und es ist immer das Sanfte und ich finde auch bei allen, egal Asana, auch Pranayama, Meditation, also auch da, es braucht gar nichts Spektakuläres. Man kann das machen, wenn das Spaß macht und das ist wunderbar, aber auch in so Phasen, wenn wir über Trauma sprechen oder wirklich auch über Heilarbeit oder anspruchsvolle Lebensphasen, ist es einfach oft das Sanfte, oft auch das total Reduzierte. Man braucht nicht noch eine Asana, sondern man geht in eine Haltung rein und spürt dort und spürt, wie fühlt sich das jetzt an? Ich hebe mein Brustbein, was macht das? Also, dass man wirklich Zeit hat zum Spüren und nicht immer drüber float. Ich liebe auch das Fließen zu üben und zu verbinden, aber in den einzelnen Haltungen zu sein, zu spüren, die Haltung selber schon fast als Pranayama zu benutzen, indem man so über den Atem geht und übers Spüren und damit ja immer so doll übers Nervensystem. Also ich glaube, man hört meine Begeisterung auch in den Worten. Also es ist für mich genau dieser sanfte Weg und auch diese Geduld vielleicht zu haben, da reinzugehen und eben nicht brachial drüber zu bügeln, was vielleicht für manche auch so ein Pendant zum Alltag ist. Also da wirklich rauszutreten und es eine ganz liebevolle Begegnung mit sich selbst sein zu lassen und vielleicht manchmal auch in allerschönsten Sinne eine sehr unspektakuläre Begegnung mit sich selbst. Ich spüre in die große Fußzehe oder sowas. Also das ist für mich die wirkliche heilsame Yoga-Praxis, egal in welchem Kontext. Und wie gesagt, wenn wir über Trauma sprechen, in höchstem Maße oder auch, ich glaube, wir haben auch so irre Zahlen an Depressionen und Angststörungen, wenn man die so benennen möchte und klassifizieren. Und das ist verrückt, weil ja auch so in diesen, ja, würde ich vielleicht auch so fast so manchmal so Zwischenformen, ne, zwischen, es ist nicht unbedingt ein tiefes Trauma, aber es ist eine extreme Herausforderung und natürlich basiert es auf bestimmten Erfahrungen oder auch Überforderungen, also ganz, ganz unterschiedliche auch. Und haben jetzt auch gar nicht berührt, nochmal auch dieses Transgenerative mit anschaut. Also das macht für mich auch hochgradig Sinn, weil das ist, erleben wir jetzt ja auch wieder, wie schnell auch Kriege aufploppen können, auch ganz nah an uns und was es macht. Und wir sind jetzt die Generation auch in Deutschland, die vielleicht am längsten ohne Krieg lebt. Aber natürlich haben wir einen Background unserer, je nachdem, Eltern, Großeltern. Und das ist ja nicht einfach so alles weg. Und ich denke auch, das ist auch so ein Geschenk, dass das heute so ein Bewusstsein hat, dass man einfach arbeitet mit posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter. Weil, genau, ich denke auch viele unserer Eltern wurden schwer traumatisierten Eltern wiederum erzogen. Also das sind ja Riesenthemen. Oder auch wenn, im Ayurveda bricht man das ja manchmal gerne auf so eine ganz, ganz bildhafte Ebene runter auch, damit es so leicht greifbar wird. Also da spricht man ja manchmal sozusagen vom psychischen Immunsystem. Also auch wenn wir von unserem Energielevel her in so ein Level kommen, dass wir sehr in der Erschöpfung sind oder so, das kennen ja auch wirklich viele, dass dann eben Ängste hochploppen vielleicht, die lange irgendwie gut von unserem System, sag ich mal, unterm Deckel gehalten werden konnten oder uns nicht im Alltag irgendwie beeinträchtigt oder überhaupt ja gar nicht präsent waren vielleicht. Und dass sowas dann sich zeigt und auch da, also ich finde auch in diesem Kontext ist es immer wieder, war jetzt auch ein langer Bogen hier, die sanfte Praxis und dieses liebevolle Begegnen und dieses Hinspüren und tatsächlich, also weil ich sag das auch wirklich immer auch so an, hinspüren, auch wenn der Körper bereit dazu ist, das loszulassen, weil ich glaube, die Zeit sollten wir ihm oder ihr einfach auch lassen, weil das ist so ein Wahnsinnsintelligenz da in unserem Körper drin, die glaube ich auch, also weiß ich nicht, wie du siehst, du bist da noch mehr drin, also wirklich auch die Forschungslage, die zeigt schon irre viel, aber ich denke immer so, wow, da ist bestimmt noch viel mehr, wenn man das beforschen kann, das über das Spüren des Körpers wieder in so eine Heilung und zu sich selber zu kommen, sowohl bei Ängsten, Depressionen oder auch Traumakontext, es führt kein Weg dran vorbei. Und absolut. Yoga ist eben so schön, ja, dafür auch.
Ich habe mich gerade persönlich sehr angesprochen gefühlt, als du erzählt hast, ne, das braucht vielleicht auch in erster Linie Geduld, auch dieses gar nicht so spektakuläre Yoga zu schätzen und überhaupt mich darauf einlassen zu können. Also persönlich angesprochen habe ich mich darin, weil ich glaube, ich selber meinen Weg mit Yoga ganz ähnlich erlebt habe, wie ich es jetzt auch bei vielen anderen Menschen beobachte, ja, in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der wir mit einem Ausmaß an Reizen konfrontiert sind, wie es noch nie da gewesen war. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche wilden 5-6 Stunden plus Bildschirmzeit am Tag bei Social Media, das gibt's auch, und zwar sehr, sehr viel, aber ich meine insgesamt jetzt zu diesem Zeitpunkt als Mensch mit einer Jahrtausenden alten Biologie und Physiologie rumzulaufen, wo die Anforderungen des modernen Lebens sich aber unfassbar beschleunigt haben und wir noch weit davon entfernt sind, dass sich das mal langsam in den Plateau, sondern es ist ja immer noch exponentiell. Ich glaube, das, was unser Körper auch wieder aus dieser tiefen Intelligenz heraus macht, ist natürlich, je mehr Reize reinkommen, die Fähigkeit, mit den Reizen umzugehen, hat sich kein Stück verändert. Die Biologie ist tausende von Jahren alt. Sondern, was machen wir? Wir müssen in irgendeiner Weise abstumpfen. Ja, es braucht eine gewisse Art der Taubheit, um jetzt mit diesen ständig einprasselnden Reizen irgendwie klarzukommen. Viele Menschen kommen trotzdem nicht damit klar und wir haben viele psychoemotionale Themen. Aber grundsätzlich, in dem Moment, wo ich abstumpfe, wo ich tauber werde, ist natürlich auch die Fähigkeit, mich selber zu spüren, mit betroffen. Ich kann ja nicht selektiv sagen, all den ganzen Mist da draußen, den lasse ich nicht mehr rein. Ich lasse nur noch die tollen Dinge rein und spüre mich mega gut. Das ist leider in dem Sinne nicht möglich, sondern...
Schade eigentlich an Sophie.
Schade, ja, aber ich probiere es trotzdem immer wieder, aber ich habe noch nicht ganz draus gelernt. Aber ich kann so verstehen, weil es ja auch mein Weg ein Stück weit ist, dass ich dann auch das Yoga und die Yoga-Praxis nutze, um mich zu spüren, muss ich halt einfach dann den Reiz erhöhen, ja, dass er wieder durchkommt. Und dann haben wir eine Reihe von sehr, sehr beliebten, modernen Power, Energie, sonst was, High-End, Aktivitäts-Yoga-Formen mit Atmung wie Hulle, mit Bewegung, bis alles durchgeschwitzt ist und der Körper zittert und so. Ja, dann spüre ich mich auch. Und es funktioniert ja auch danach. Ja. Mache ich eine super Endentspannung, weil dann bin ich platt, ja. Aber die Geduld, die du angesprochen hast, das fand ich jetzt so wertvoll, weil ich merke, wenn ich etwas verstehe und einordnen kann, ist es für mich, ist es immer noch super schwer, aber ich habe eine Neugierde, mich mit meiner Ungeduld auseinanderzusetzen. Ich entwickle einen Wunsch, das nicht spüren wahrzunehmen und sensibler zu werden. Und insofern ist das, was wir gerade besprechen, für mich so wertvoll, das ist so Gold, weil es meine ganze Haltung gegenüber, meine auch Erwartungshaltung gegenüber der Yoga-Praxis verändern kann. Weil wenn mein Ziel nicht mehr ist, ich muss mich jetzt spüren und der einzige Weg ist, wenn ich noch eine Schippe oben drauf setze, sondern wenn ich merke, oh wow, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber vielleicht wird dann meine Yoga-Praxis zu einem sicheren Moment in meinem Alltag, in dem ich eben die Reizlast radikal runterfahre. Um mal diese ganzen feineren Töne, die ich ja auch alle habe, eine innere Stimme, Emotionen, denen ich mich vielleicht auch die ganze Zeit nicht zugewendet habe, ein Körpergefühl, dass ich dem wieder Raum geben kann. Das kann man und meiner Erfahrung nach muss man aber auch lernen. Ja?
Ja.
Weil wir in so einer Reizüberladung stecken, das ist wenigen Menschen mal eben so, sondern das ist eine wirkliche Übungssache. Nicht, weil es hart ist, aber weil man oder weil ich aus meiner Erfahrung das als etwas Konterintuitives erlebe. Weil ich will ja eigentlich im Intensitätslevel mitschwimmen und jetzt kommt Yoga und sagt so, nee. Du fährst jetzt mal runter. Und das ist so klasse. Du hast jetzt ein paar Mal das Ayurveda angesprochen und ich weiß noch, die ersten Male, dass ich so ein paar Basic Ayurveda Vorträge gehört habe zu den verschiedenen Dosha-Typen und so und ich saß da. Ich habe mich so ertappt gefühlt beim Vata Dosha, weil ich natürlich nicht nur Frau Vata Dosha körperlich bin, ja, da könnte man allein schon an mir Vata Dosha erklären, sondern weil alle die Dinge, die jetzt empfohlen werden, die man nicht tun sollte, weil es Vata erhöht, das war mein Leben. Von der Ernährung über die Art und Weise, wie ich keine Struktur hatte, wie ich Mahlzeiten ausgelassen habe, wie ich mich für Sachen begeistert habe und dann ist es wieder weg gewesen und so. Ich saß dann da, meine Güte, das kann ja nicht sein. Das bin ja ich. Ich bin Vata und mache alles, was sozusagen die Imbalance weiter fördert.
Ja.
Und den Eindruck ist es jetzt an dem Beispiel des sanften Yogas ganz ähnlich. Mhm. Wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann wollen wir alle immer eine Schippe draufsetzen, bis die Erschöpfung dann irgendwann zündet. Und ja. Das hast du ja eben auch schon beschrieben, sehen wir ja auch. In unserer Gesellschaft, ich glaube, wir kennen alle Menschen in unserem direkten Umfeld, die entweder einen Burnout haben, eins hatten, wieder eins haben oder kurz davor stehen, vielleicht sogar wir selber, wenn wir ganz offen und ehrlich mit uns sind. Also irgendwann sagt der Körper dann ja schon, du, jetzt geht's wirklich nicht mehr. Aber bis dahin ist ja eigentlich, wenn wir es nicht reflektieren, dieses Eskalieren der Reizeinflüsse eher das normale Verhaltensmuster.
Ja.
Und jetzt kommt Yoga und sagt, nee, meine Liebe, Ann-Sophie, gerade jetzt Tempo raus, gerade jetzt die langweiligen Asanas und in die große Zehe reinspüren und das Ganze sanft angehen, nicht hier noch mehr und das muss ich richtig spüren und der Muskel muss richtig brennen. Nein. Und das finde ich so wertvoll. Aber ich brauche die Erklärung, weil es ist ja nicht angenehm. Es ist ja super konfrontativ, mich jetzt in diese unglaublich langweilige, ich überspitze das jetzt, ne? Du weißt selber, dass ich das schon anders lebe, aber so, eigentlich so, was soll ich hier? Ich habe noch Termine, ich kann was anderes mit meiner Zeit anfangen, jetzt habe ich noch nicht mal ordentlich geschwitzt. Ja, toll. Und was hat mir das jetzt gebracht? Also dem Ganzen einen Vertrauensvorschuss zu geben, weil ich mich informiert habe und weiß, oh wow, es braucht genau das. Es braucht das fürs Gleichgewicht und es braucht auch das, um mich wieder besser zu spüren. Das hilft mir ungemein. Und wenn ich jetzt noch einen wissenschaftlichen Aspekt mit hinzufügen kann, der Nummer 1 Faktor, der über unsere Fähigkeit zur Selbstregulation bestimmt. Also sprich, wenn etwas innerlich herausfordernd wahrgenommen wird, wie schaffe ich es mit meinen Ressourcen sozusagen wieder in mein Gleichgewicht zu finden? Das bedeutet ja Selbstregulation. Wie kann ich mich selber innerlich wieder austarieren? Der absolute Nummer 1 Faktor ist die Fähigkeit, mich selbst zu spüren.
Ja.
Und das wiederum ist, finde ich, auch schon ein bisschen abstrakt. Was heißt es denn, mich selbst zu spüren? Und jetzt kommt die Yoga-Praxis mit ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, eben genau das zu tun. Aber vom Grundsatz her, ja, bedeutet es erstmal Tempo raus, Langeweile, Ungeduld konfrontieren und die große Zehe spüren und die Kontaktpunkte zum Boden wahrnehmen.
Ja.
Und dem Weg der Atemluft hinein und wieder heraus aus meinem Körper zu folgen. Eine sanfte Bauchatmung zu aktivieren oder was auch immer. Also es ist überhaupt nicht so spektakulär. Und trotzdem sagt uns die Wissenschaft, das ist der mit Abstand wichtigste Punkt, der mir dabei helfen kann, auch durch schwierige Lebenssituationen sozusagen gestärkt durchzugehen. Mich selber zu spüren. Und das beobachten zu können, nicht zu werten, sondern mit dem, was ich spüre, sein zu können. Das muss man üben. Und das kann man üben. Das bestärkt mich immer wieder.
Oh, schön. Danke nochmal auch wirklich für diese wunderschönen Worte. Das ist so schön. Und auch, ich finde, da wirst du mir mit Sicherheit auch sehr zustimmen, mit zunehmender Yoga-Praxis. Es wird immer spannender, absolut, den Atem anzuschauen, zu spüren. Ja. Es wird immer spannender, noch feiner, noch feiner, noch feiner in den Körper reinzugehen. Und
ja, ein Glück, Kathi. Das wäre ja auch ein Knüller, wenn wir jetzt hier seit Jahren, Jahren, Jahren. Nein, es wird wirklich spannender.
Ja.
Es lohnt sich. Bleib schön dran, ja, sage ich auch mir selber. Genau, ja, genau.
Absolut. Ja, ist schön. Ja, wow. Und ich finde das auch schön, da ist Yoga wie das Leben, finde ich, diesen Weg einfach auch nicht zu verlieren. Weil ich finde immer so, wenn es einem super gut geht und man geht eine Stunde auf die Yogamatte oder geht in Kurs rein oder so, das ist natürlich toll. Also das ist dann großartig. Aber wenn es irgendwie mir gerade nicht so gut geht oder, ja, ist ja auch so mitten aus dem Leben, wenn ich mich gerade total über meine Arbeitskollegin geärgert habe oder in der Familie irgendwie Trouble ist oder so und ich gehe dann in die Yogastunde und konfrontiere mich mit vielleicht meiner Wut, mit vielleicht meiner Traurigkeit, mit der Verärgerung. Das ist dann in dem Sinne nicht so, Anführungsstrichen, schön, aber das ist einfach genauso Teil des Weges und eigentlich, leider gesagt, auch der wichtigere Teil,
ja, genau,
der zu das wachsen.
Darauf kommt es an. Das, genau, das andere ist einfach die Sahnehaube, die nehmen wir mit, weil, ja, es schön ist. Das andere ist wirklich Entfaltung, Entwicklung, das ist Arbeit, das ist nicht immer angenehm, aber das ist ja Wachstum.
Ja.
So können wir wachsen.
Genau.
So können wir wachsen.
Ann-Sophie, wie schön. Ich könnte noch sehr lange weitersprechen mit dir, wie immer.
Ja, darf ich dir noch eine Abschlussfrage stellen, Kathi?
Ja, sehr gerne.
Wir haben ja jetzt so ein bisschen auch über das Thema Überleben versus lebendig sein, ja, also wo, ja, ist auch da der Unterschied, gerade so ein bisschen durch den Alltag zu kommen versus mit der eigenen Sinnhaftigkeit und so ins Leben zu finden und das Leben zu verkörpern. Was macht dich denn lebendig? Wie verstehst du Lebendigkeit?
Lebendigkeit ist für mich wirklich das, wo wir gerade auch schon waren. Also Lebendigkeit, der Podcast heißt Omids Alltag, das ist auch wirklich mein tiefster, also so das tiefste Innere sozusagen, was ich dazu spüre. Für mich ist wirklich Lebendigkeit mit allem, was da ist, mitten rein ins Leben zu gehen. Also sowohl mit den Herausforderungen oder dem, wo man so denkt, ah, brauche ich jetzt eigentlich nicht so viel an sozusagen Anführungsstrichen negativen Emotionen, wie natürlich an den ganzen positiven. Also wirklich das gar nicht so zu werten, sondern das alles als Teil von Leben zu sehen und mit so viel Genuss wie möglich da durchzuschwingen in großer Schönheit und das auch, ja, das zu spüren. Also es nicht im Sinne von haben wollen und nicht haben wollen und so weiter, sondern wirklich mit allem, was dazugehört, was auch zum Menschsein und zu unserem Leben dazugehört. Das ist für mich in höchstem Maße Lebendigkeit. Und auch immer, das ist es, glaube ich, auch begleitet von mir wichtigen, guten Menschen drumherum und Wegbegleitern, also eingebettet wirklich auch in Gemeinschaft. Das ist für mich auch hochgradig Lebendigkeit. Ja.
Na, bitte. Danke dir fürs Teilen.
Ja, danke für die schöne Frage.
Und dann schließen wir mal dieses jetzige Gespräch ab. Ich hoffe und wünsche mir, dass da weitere Gespräche folgen werden. Und
das wäre toll. Es, ja, würde mich
danke
sehr freuen.
Danke sehr für all dein Teilen und deine Präsenz.
Ja, ebenso. Und ich hoffe auch, wir konnten dich zu Hause oder wo auch immer du gerade hier uns gelauscht hast, inspirieren oder auch manchmal so anstupsen oder auch ja, Verständnis schaffen, vielleicht auch Lust machen auf ein bisschen mehr Yoga-Praxis oder wie auch immer. Genau. Danke, dass du bis hierhin auch reingehört hast. Wir freuen uns. Und ja, bis bald an Sophie, würde ich sagen. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch, Kathi. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Om meets Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.